In meiner heutigen Split-Predigt möchte ich mit Ihnen über einen Vers aus dem Buch der Offenbarung sprechen, der gerade für uns, die wir heute von Gott berufen sind, von allerhöchster Priorität ist. Es geht um Offenbarung 18, Vers 4. Der Titel meiner heutigen Kurzpredigt lautet: Geht hinaus aus ihr, mein Volk. Gott erwählte sich im Alten Testament das Volk Israel zum Vorbild für alle anderen Nationen, damit an ihnen sein Name verherrlicht würde, und Gott führte sein Volk mit großer Macht aus Ägypten und identifizierte sie als sein Volk. Beginnen wir zu lesen im dritten Buch Mose, in Kapitel 26, in den Versen 11 und 12, und alle Stellen, die ich heute nenne und erwähne, sind aus der Lutherbibel 2017, bis auf Ausnahmen, die ich dann aber erwähne. 3. Mose 26 und Vers 11: Ich will meine Wohnung unter euch haben und euer nicht überdrüssig werden. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat. Dass ihr nicht ihre Knechte bleibt, und habe euer Joch zerbrochen und habe euch aufrecht einhergehen lassen. Um jedoch weiterhin als Gottes Volk zu gelten, gab er ihnen Gebote sowie Rechtsvorschriften und Satzungen, welche die Gebote näher erklären. Lesen wir dazu weiter in Vers 14. Da heißt es: Werdet ihr mir aber nicht gehorchen und nicht alle diese Gebote tun, und werdet ihr meine Satzungen verachten und meine Rechte verabscheuen, dass ihr nicht tut alle meine Gebote, und werdet ihr meinen Bund brechen, so will ich euch auch dies tun. Und dann werden hier in den folgenden Versen Dinge aufgezählt, die Gott über sein Volk kommen lassen würde, die man durchaus als Flüche bezeichnen kann. Gehen wir weiterhin oder in 5. Buch Mose 11 in den Versen 26 bis 28 resümiert Gott wie folgt. 5. Mose 11 und Vers 26 bis 28. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete, und den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Der Prophet Jeremia erinnerte später das Volk Israel noch einmal an Gottes Worte und die Bedingungen dieses Bundes. Gehen wir zu Jeremia 7 und Vers 23. Jeremia 7 und Vers 23. Sondern dieses Wort habe ich ihnen geboten: Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein. Wandelt ganz auf dem Wege, den ich euch gebiete, auf dass es euch wohlgehe. Wenn sie also nicht in seinen Geboten wandeln würden, würde er auch nicht ihr Gott heißen. Wie wir aus der Bibel wissen, hat Gottes Volk im Großen und Ganzen nicht auf Gott gehört. Und viele Israeliten beklagten sich immer wieder darüber, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Sie wollten lieber wieder in die Sklaverei zurückkehren und hätten sogar für eine vermeintlich bessere Versorgung den Tod in Kauf genommen. Wir lesen in 2. Mose 16, Vers 3, 2. Mose 16 und Vers 3, Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in die Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde, an Hunger sterben lasst. Ja, sie idealisierten ihre Vergangenheit und sehnten sich nach einer vermeintlich besseren Versorgung in Ägypten, obwohl sie dort in Sklaverei lebten. Eine weitere Stelle, die zeigt, wie sich die Israeliten über den Mangel an Nahrungsmitteln beklagten und wie sie von den früheren Speisen in Ägypten träumten, finden wir in 4. Mose 11, in den Versen 4 bis 6. Und ich entnehme das aus der Neuen Zürcher Bibel, 4. Mose 11, in den Versen 4 bis 6. Das hergelaufene Volk aber, das unter ihnen war, wurde gierig. Und auch die Israeliten begannen wieder zu weinen und zu sagen, wer gibt uns Fleisch zu essen? Wir erinnern uns der Fische, die wir in Ägypten umsonst essen konnten, der Gurken, der Melonen, des Lauchs, der Zwiebeln und des Knoblauchs. Jetzt aber verschmachten wir, es ist nichts da, nichts als das Manna bekommen wir zu sehen. Sie wünschten sich das alte Leben zurück, auch wenn sie dort unterdrückt und versklavt waren. Eine weitere Passage, in der Gott eine Warnung ausspricht, beschäftigt sich mit den künftigen Königen Israels. Die befindet sich in 5. Mose 17 und Vers 16. Gott spricht hier eine Warnung aus, dass sich der König nicht viele Pferde beschaffen soll und das Volk nicht wieder nach Ägypten zurückführen soll. 5. Mose 17 und Vers 16. Da heißt es nur, dass er nicht viele Rosse halte und führe das Volk nicht wieder nach Ägypten, um die Zahl seiner Rosse zu mehren, weil der Herr euch gesagt hat, dass ihr hinfort nicht wieder diesen Weg gehen sollt. Der Versuch, nach Ägypten zurückzukehren, stand im absoluten Widerspruch zu Gottes Plan. Eine weitere Stelle in der Bibel, die zeigt, dass einige Israeliten wieder nach Ägypten zurückkehren wollten, findet sich im 4. Buch Mose 14 in den Versen 3 bis 4. Nachdem die Israeliten von den Spionen über das Land Kanaan und dessen Bewohner erfahren haben, fürchteten sie sich und wehrten sich gegen die Erfüllung des göttlichen Plans, ins verheißene Land zu ziehen. Sie äußerten den Wunsch, zurück nach Ägypten zu gehen. 4. Mose 14 in den Versen 3 bis 4. Da heißt es, warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zum anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Hier sehen wir den Widerstand und die Weigerung einiger Israeliten, das verheißene Land zu betreten, sowie den Wunsch, in die alte Gefangenschaft in Ägypten zurückzukehren, obwohl sie von Gott befreit wurden. Der Prophet Hesekiel spricht ebenfalls einer Mahnung gegen das Volk Israel und erinnert sie an die Rebellion und den Wunsch, nach Ägypten zurückzukehren. Wir lesen in Hesekiel 20 die Verse 6 bis 8. Hesekiel 20, beginnend mit Vers 6, wo es heißt, ich erhob zur selben Zeit meine Hand und schwur, dass ich sie führen würde aus Ägypten in ein Land, das ich für sie ausersehen hatte, das von Milch und Honig fließt. Ein edles Land vor allen anderen Ländern. Und sprach zu ihnen, ein jeder werfe weg die Gräuelbilder vor seinen Augen und macht euch nicht unrein mit den Götzen Ägyptens, denn ich bin der Herr, euer Gott. Sie aber waren ungehorsam und wollten mir nicht gehorchen. Und keiner von ihnen warf die Gräuelbilder vor seinen Augen weg, und sie verließen die Götzen Ägyptens nicht. Da dachte ich meinen Grimm über sie auszuschütten und meinen ganzen Zorn an ihnen auszulassen, noch in Ägypten. Dieser Vers spricht von der Weigerung des Volkes, den Befehlen Gottes zu folgen, als sie aus Ägypten befreit wurden. Sie wollten lieber zurückkehren, weil sie in der Sklaverei ein gewisses Maß an Sicherheit und Vertrautheit empfanden. Alle diese Stellen, die wir eben gelesen haben, verdeutlichen immer wieder den Wunsch oder die Erinnerung der Israeliten an das Leben in Ägypten, auch wenn sie dort versklavt waren. Der Gedanke, zurückzukehren, war eine wiederkehrende Klage, die ihre Unzufriedenheit und den Mangel an Vertrauen in Gottes Führung und Versorgung widerspiegelt. Wenn wir heute von Gott berufen sind, dann sind wir heute das geistliche Volk Israel. Wir sind heute geistliche Juden. Machen wir uns das einmal bewusst. Wir sind heute in den Augen Gottes ein auserwähltes Geschlecht. Mr. Dave Harris hat in seinem Editorial am 20. Dezember 2024 mit dem Titel Mein Volk Folgendes gesagt und geschrieben. Und ich zitiere: Wenn Gott uns beruft, müssen wir begreifen, wer wir aus Gottes Sicht sind. Und er zitiert hier 1. Petrus 2, die Verse 9 bis 10. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkünden sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber ein Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Glauben wir wirklich, dass es das ist, was wir sind? Glauben wir wirklich, dass wir in den Tagen des Endes dieser Weltzeit leben? Wenn das zutrifft, dann sollten wir genau darauf achten, was Gott uns über die Zeit und die Gesellschaft mitteilt, in der wir leben. Und darauf achten, was wir tun sollten. Und jetzt zitiert er Offenbarung 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Zitat Ende. Wir sollen aus einer Welt herauskommen, von der Gott sagt, dass sie sündhaft und verderbt ist. Gottes Urteil über diese heutige Welt steht fest. Gott verurteilt das Treiben der Menschen in der von Satan regierten und inspirierten Welt und sagt zu uns: Sondert euch ab und macht euch nicht gemein mit den sündhaften Machenschaften dieser Welt. Wir sollen uns absondern von den Gepflogenheiten dieser Welt, welche in den Augen Gottes Götzendienst und Sünde ist. Eine Beschreibung der Menschen in dieser Welt und der Menschen, die Gott aus dieser Welt herausberuft, finden wir in Epheser 2 in den Versen 1 bis 10. Epheser 2, beginnend mit Vers 1. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gewandelt seid nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, gemeint ist natürlich hier Satan der Teufel, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Also er wirkt in ihnen und er inspiriert sie. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir müssen verstehen, was hier gesagt ist. Gott macht hier einen Unterschied zwischen den Menschen, die in der Welt verhaftet sind und in ihr verhaftet bleiben wollen, und denen, die er aufgrund seiner Berufung aus dieser Welt herausholt und herausberuft. Es gibt hier keinen Zwischenweg. Wir können nicht in der Welt bleiben und gleichwohl meinen, dass wir Gott wohlgefällig sind. Das widerspricht sich völlig. Gott hat keinen Gefallen an dieser Welt, wie sie heute ist. Denken wir daran, dass Christus kurz vor seiner Ermordung eben gerade nicht für die Welt betete, sondern lediglich für diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat. Ja, es ist richtig. Er ist für jeden einzelnen Menschen gestorben. Und Gott will, dass keiner verloren geht. Potenziell gesehen. Christus betete jedoch zu diesem Zeitpunkt nur für diejenigen, die Gott der Vater ihm gegeben hatte. Kurz vor seinem Tod hat Christus nur wenige berufen. Zunächst waren es die Apostel. Schauen wir uns an, wie er ausschließlich für diese betete. In Johannes 17 und in Vers 9. Johannes 17, Vers 9. Da heißt es: Ich bete für sie. Oder ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Lesen wir auch Vers 14 bis 16. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Erinnern wir uns noch einmal, wenn wir heute von Gott berufen sind, dann sind wir ein auserwähltes priesterliches Geschlecht. Ist das nicht ein besonderes Privileg, welches aber zugleich auch große Verantwortung mit sich bringt? Christus sagte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. So ist unser Reich auch nicht von dieser Welt. So wie Gott dem alttestamentlichen Volk Israel geboten hat, nicht wieder zurück in die ägyptische Sklaverei zurückzukehren, so gebietet uns Gott heute ebenfalls nicht wieder in die Sklaverei der Sünde zurückzukehren. Gott bietet uns heute das kommende Reich von morgen an, in das wir einziehen sollen. Die Systeme und Regierungsformen dieser Welt sind nicht etwas, was Gott wohlgefällig ist und was er befürworten würde. Wenn wir Christus wirklich nachfolgen, dann dürfen wir das auch nicht. Wir müssen uns absondern und herauskommen aus ihr, so wie Christus keinen Anteil und keine Präferenz an politischen Systemen dieser Welt hatte, so dürfen wir es auch nicht, denn sie widerstreben Gott und sind ausnahmslos ungerecht und gottfeindlich. Hier in Deutschland gerieren sich die sogenannten demokratischen Parteien als Verteidiger der Demokratie und sind selbst auf dem besten Wege, sie zu gefährden. Indem sie zwar den Begriff inflationär abnutzen, sich jedoch selbst zutiefst undemokratisch verhalten. Ihre eigenen Spielregeln, dass beispielsweise nach Wahlen die stärkste Fraktion, den Auftrag zur Bildung einer Regierungskoalition erhält, um dann den sogenannten Wählerwillen abzubilden, gelten aber nicht für unliebsame Parteien. Auch weiß man im Prinzip schon, dass das, was Politiker oder Parteien vor einer Wahl versprechen, sie nach einer Wahl ohnehin nicht einhalten werden. Sie rechtfertigen es dann natürlich mit dem sogenannten Koalitionszwang. Das ist ein Fehler im System. Und zwar nicht der einzige. Wenn es um menschliche Macht geht, also um Macht, die dem Menschen gegeben wird und er sie dann ausübt, kommt man unweigerlich zu dem Schluss, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Das gilt natürlich nicht für Gott, denn er hat absolute Macht und ist in keinster Weise jemand, der durch Macht jemals korrumpiert worden ist. Es werden Gesetze erlassen, die Hass und Hetze, was im Prinzip ein dehnbarer Begriff ist, sowie Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze zu bekämpfen. Solche zweifelhaften Gesetze haben aber eher das Potenzial für eine nicht zweckgerichtete Anwendung und bringen eher mehr Unfreiheit und Diktatur. Herr Musk äußerte vor kurzem, dass die AfD die einzige Partei sei, die Deutschland noch retten könne. Aber glauben wir das wirklich? Ich hoffe nicht. Um es klar und deutlich zu sagen, es gibt keine Partei, weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, die Deutschland retten wird. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Deutschland dem Untergang geweiht ist. Wir wissen aus der Bibel, dass jedoch vorher das sogenannte Tier sich noch manifestieren wird. Und wenn Sie genaueres hierüber wissen möchten, dann empfehle ich Ihnen zwei Broschüren zur Lektüre. Einmal Deutschland in der Prophezeiung und dann Aufstieg und Fall von Deutschland und Europa. Diese Broschüren können Sie kostenlos von uns erhalten, wenn Sie auf unsere Webseite gehen. Die neuesten Ideen für ein angeblich gerechtes und gleichzeitig nachhaltiges Regierungs- bzw. Wirtschaftssystem, welches auch die Folgen des sogenannten Klimawandels Rechnung tragen soll, kommt von Ulrike Herrmann. Sie ist Wirtschaftsjournalistin der TAZ, einem eher linken oder linksgerichteten Medium. Sie propagiert in ihren Publikationen, Talkshows und zahlreichen Symposien seit Jahren das sogenannte grüne Schrumpfen. Eine Kreislaufwirtschaft und eine Kriegswirtschaft gepaart mit Rationierung ganz nach dem britischen Vorbild des Zweiten Weltkrieges, um das Klima und die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Also wieder zurück in den Sozialismus, aber diesmal Ökosozialismus. Und immer werden der Bevölkerung Gerechtigkeit und Wohlstand für alle versprochen. Jedoch im Ökosozialismus soll es von dem Wohlstand weitaus weniger geben. Außer einer kleinen Elite natürlich. Wohlstand des Weniger nennen es einige prominente Politiker. Es klingt wie ein dummer Scherz, wenn es nicht so ernst wäre. Es ist letztlich egal, welches politische System die Herrschenden ihrer Bevölkerung schmackhaft machen und so dann überstülpen. Ob Demokratie, Monarchie, Oligarchie, Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus, Nationalsozialismus oder Diktatur oder Autokratie. Keines dieser babylonischen und letztlich von Satan regierten und inspirierten Systeme waren je gerecht und werden es auch niemals sein. Alle diese Systeme beruhen auf Ausbeutung ihrer Bevölkerung, auf Aggression, Reglementierung, Täuschung und Betrug. Sie sind allesamt korruptionsanfällig und verursachen lediglich Wettbewerb, Zwietracht, Unordnung und Vernichtung. Aber wir als das Volk Gottes müssen uns von diesen Systemen trennen. Gott verlangt es von uns. Das heißt nicht, dass wir den Platz räumen sollen, dass wir das Feld räumen sollen oder dass wir unser Dasein in einem Kloster fristen sollen, sondern wir sollen nur keinen Anteil an ihren Sünden haben. Es heißt ja auch in 2. Mose 23 und Vers 2, du sollst nicht der Menge auf dem bösen Weg folgen. Natürlich müssen wir in dieser Welt bleiben. Und wir sollen unser eigenes Einkommen erzielen, um uns selbst und unsere Familien zu ernähren. Und wir müssen dafür sorgen, dass im Hause Gottes immer genug Speise ist. Wir lesen in Johannes 2 in den Versen 15 bis 17. Johannes 2 in den Versen 15 bis 17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Gemeinde Gottes muss von der Welt getrennt sein. Erinnern wir uns noch einmal an die Worte Jesu Christi in Johannes 17 in den Versen 14 bis 16, wo es heißt, Johannes 17 in den Versen 14 bis 16, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Jesus sagt auch, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Durch Gottes Berufung und die Gabe des Heiligen Geistes können wir eine neue Gesinnung von Gott erhalten, die zu einer geistlichen Trennung zwischen der Welt und uns führen muss. Wir lesen in Matthäus 10 in den Versen 34 bis 38. Matthäus 10 in den Versen 34 bis 38. Da heißt es, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und hier ist nicht von einem physischen Schwert die Rede, sondern von dem geistlichen Schwert, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Hier ist nicht gesagt, dass wir Vater oder Mutter nicht lieben sollen. Das kann hiermit nicht gemeint sein. Wenn uns Gott sogar sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Es würde ja auch dem Gebot, Vater und Mutter zu ehren, widersprechen. Wenn aber unsere Angehörigen Dinge praktizieren und von uns Dinge erwartet werden, die gegen Gott und sein Wort sind, dann dürfen wir um des lieben Frieden willens unsere Verwandten, Freunde und Angehörigen eben nicht den Vorzug geben, sondern wir müssen, wie Petrus sagt, Gott immer mehr gehorchen als den Menschen. Nun, das mag oft manchmal schwer sein. Und nicht selten kommen plötzlich Feindseligkeiten von unseren Freunden, Bekannten, Eltern, Verwandten oder Kindern selbst, weil sie unser Verhalten weder nachvollziehen noch akzeptieren wollen. Wahre Christen, die Eltern sind, haben natürlich auch die Verantwortung, ihren Kindern die Lehre Gottes beizubringen und selbst als Vorbilder zu wirken. Gott verlangt von uns, dass wir Lichter in dieser dunklen und gottfeindlichen Welt sind und als solche vorangehen. Und ein Licht, das laut ist, an dem ist etwas kaputt, wie Herr Link einmal sagte. Und ja, es mag oft schwer sein, immer geradlinig auf diesem Weg zu bleiben. Aber niemand hat behauptet, dass der Weg Gottes ein einfacher ist. Gott möchte, dass wir uns fernhalten vom Bösen in jeglicher Gestalt. Wir können dies lesen in 1. Thessalonicher 5 im Vers 22. Wenn es hier heißt in jeglicher Gestalt, dann geht es vor allem einerseits um Dinge, die im Widerspruch zu Gottes Heiligkeit und seinem Willen stehen. Andererseits ist das Böse nicht nur eine abstrakte Vorstellung von negativem Verhalten, sondern es betrifft alles, und zwar wirklich alles, was die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott zerstört. Das schließt natürlich mit ein, dass wir uns insbesondere von Satan, dem Teufel, fernhalten müssen. Und Jakobus sagt uns, wie uns das gelingt. In Jakobus 4 und Vers 7. Lesen wir Jakobus 4 und Vers 7, wo es heißt: Seid Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir lesen auch in Jesaja 52, Vers 11 folgendes. Jesaja 52, Vers 11. Da heißt es: Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an. Geht weg aus ihrer Mitte. Reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt oder an seinem Werk teilhabt. Erinnern wir uns daran, dass wir nicht wie die alten Israeliten handeln dürfen und dass wir nicht dahin zurückkehren dürfen, wo uns Gott herausgerufen hat. Denken wir an Lots Frau, die zu einer Salzsäule wurde, weil sie zurückblickte, nachdem Gott die Familie von Lot rettete, indem er sie aus Sodom wegführte. Lesen wir Philipper 2 und Vers 14. Philipper 2 und Vers 14, da heißt es: Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen, verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Lichter in der Welt. Lichter plärren nicht. Beachten wir auch, dass, so gut wir es vermögen, wir keine Kompromisse in dieser Beziehung schließen dürfen. Und lesen wir dazu Matthäus 6, Vers 24. Matthäus 6 und Vers 24, wo wir lesen: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Auch in 2. Korinther 6 in den Versen 16 bis 18. 2. Korinther 6 in den Versen 16 bis 18. Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott sprach: Ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Darum geht weg von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Setzen wir alles daran, um nicht wieder in diese Welt zurückzukehren und damit in die Sklaverei der Sünde. Fallen wir nicht der Versuchung anheim, unser altes Leben zu idealisieren, um nicht durch ein vermeintlich besseres Leben oder eine bessere Versorgung, den zweiten Tod in Kauf zu nehmen. Erinnern wir uns noch einmal an das Editorial von Mr. Harris, wo es heißt: Glauben wir wirklich, dass wir in den Tagen des Endes dieser Welt leben? Wenn das zutrifft, dann sollten wir genau auf das achten, was uns Gott über die Zeit und die Gesellschaft mitteilt, in der wir leben, und darauf achten, was wir tun sollten. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk. Richten wir unseren Fokus auf Jesus Christus. Er sagte Folgendes in Johannes 16, Vers 33. Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und blicken wir zielgerichtet auf das Künftige, nämlich unser Potenzial. Offenbarung 3, Vers 21. Das ist unser Potenzial. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron.